Es ist ja letztlich wirklich eine Frage, wie man mit Trennendem, mit Unterschieden umgeht. Und verhindern Sie Dialog? Das hoffentlich nicht. Und vielleicht kann man sich auch über Trennendes mal so verständigen, dass es keine trennende Wirkung mehr hat.
Trennendes und Verbindendes zwischen den Religionen. Darum geht es heute unter anderem in unserem Seefunken-Podcast, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dorothea Grass. Bevor es im Gespräch mit Udo Hahn darum geht, wie Dialog zwischen den Religionen entstehen kann, möchte ich ein Thema aufgreifen, das uns soeben in der Ökumenischen Woche für das Leben beschäftigt hat. Es geht um den Umgang der Kirchen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid. Mein erster Gast heute ist Dr. Hendrik Meyer-Magister. Er ist seit Februar Studienleiter für Gesundheit, künstliche Intelligenz und Spiritual Care bei uns an der Evangelischen Akademie Tutzing. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Guten Tag, Frau Gass.
Vor über einem Jahr, im Februar 2020, hat das Bundesverfassungsgericht ein folgenreiches Urteil gefällt. Darin hieß es, dass allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Damit haben die Karlsruher Richter das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Sie haben weiter darin geschrieben, dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das gilt ausdrücklich für jeden Menschen und nicht nur für unheilbar Kranke. Jetzt muss der Gesetzgeber eine Neuregelung schaffen. Das Thema wiegt schwer, nicht nur für Bundestagsabgeordnete, sondern auch für Mitarbeitende der kirchlichen Einrichtungen, also alle, die mit Seelsorge, Hospizarbeit und auch diakonischer Arbeit betraut sind. All diese stehen nämlich seither vor einem Dilemma. Wie sollen sie mit diesem Urteil umgehen? Und genau das war der Ansatz, den Sie diese Woche auch gewählt haben. Der Umgang der Kirche in der diakonischen Praxis mit diesem Urteil. Sie haben diese Woche zu einem Online-Austausch dazu eingeladen und es ist schön, dass wir uns jetzt darüber unterhalten können. Der Abend hieß Beihilfe zum Suizid in christlicher Fürsorge. Dieser Titel lässt ja aufhorchen. Warum ging es Ihnen dabei?
Ja, wir haben diesen Titel sehr bewusst gewählt. Wir, mein Kooperationspartner, die Evangelische Stiftung Hospiz und ich. Häufig wird in der Debatte darüber gesprochen, dass es um den assistierten Suizid in diakonischen Einrichtungen geht. Und das ist auch richtig. Aber wir wollten nochmal den Fokus darauf legen, dass es nicht nur um die Einrichtung geht, die man dann gleich im Kopf hat, sprich Pflegeeinrichtungen, konfessionelle Krankenhäuser, Hospize, sondern dass wir in vielen Fürsorgebeziehungen mit Menschen stehen, in denen das Thema auftauchen kann. Also auch in den ambulanten Angeboten der Diakonie. Denken Sie an ambulante Pflegedienste. Auch in der Seelsorge in eben nicht konfessionellen Krankenhäusern und Einrichtungen. Und nicht zuletzt auch in den Gemeinden. Denken Sie an Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit dem Thema vielleicht konfrontiert werden, im Zuge des Seniorencafés. Da kommen alte Menschen nach dem Gottesdienst auf Sie zu und sagen: Herr Pfarrer, ich überlege, mir selbst das Leben zu nehmen. Was sagen Sie denn dazu? Und da wollten wir eben den Blick drauf lenken. Wir haben es bewusst auch christlich genannt, nicht diakonisch oder evangelisch, weil die Diskussion ist ökumenisch. Sie betrifft die katholische Kirche und die Caritas genauso wie die evangelische Kirche und die Diakonie. Und unsere Veranstaltung fand sehr bewusst auch parallel zur Woche für das Leben statt, die in dieser Woche von der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland organisiert werden. Dass wir den Begriff Fürsorge gewählt haben, hat auch eine besondere Bewandtnis, denn in der medizinethischen Debatte ist der Fürsorgebegriff in gewisser Weise der Gegenbegriff oder der Komplementärbegriff zur Selbstbestimmung, die ja durch das Bundesverfassungsgericht sehr in den Vordergrund gerückt wurde. Die Patientenautonomie, um die es jetzt besonders nochmal ging, hat sich entwickelt oder die Betonung der Patientenautonomie hat sich entwickelt als Emanzipationsbegriff gegen eine paternalistische ärztliche Fürsorge. Also diese Bilder kennen wir alle. Da kam der Engel in Weiß ins Krankenzimmer geschwebt, umgeben von seinem himmlischen Hofstab aus Assistenzärztinnen und Pflegern und teilte dem Patienten mit, was nun zu tun ist. Und dagegen hat man die Patientenautonomie gesetzt und gesagt, keine medizinische Intervention darf stattfinden ohne das Einverständnis und ohne die Aufklärung des Patienten. Und Fürsorge, so würde man heute sagen, steht eben im Dienst der Autonomie und muss zu ihr befähigen. Das, glaube ich, müssen wir in der Debatte auch neu durchbuchstabieren. Und deshalb haben wir den Fürsorgebegriff gewählt. Eine vielleicht letzte Bemerkung noch. Wir haben das auch bewusst ohne Fragezeichen in den Titel geschrieben. Wir haben es im Programm zur Podiumsdiskussion dann mit einem Fragezeichen versehen. Ganz deutlich möchte ich nochmal machen, dass wir nicht sagen wollten, dass wir jetzt in der Veranstaltung nur noch über das Wie der Beihilfe zum Suizid in christlicher Fürsorge reden, sondern dass wir sehr wohl auch über das Ob sprechen wollten.
Es ging also um den Umgang der christlichen Einrichtungen mit diesem Urteil und mit dem, was es eben jetzt nach sich zieht. Vielleicht können Sie das Grundproblem noch einmal schildern, vor dem jetzt kirchliche Vertreterinnen und Vertreter in diesem Bereich stehen.
Sie haben es ja in der Anmoderation schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat den Paragraph 217 des Strafgesetzbuches, der eine geschäftsmäßige Suizidbeihilfe in Deutschland bisher verboten hat, gekippt und als verfassungswidrig erklärt, mit der Betonung eben der Selbstbestimmung und der Autonomie der Menschen, die sie darin ausdrückt, dass jeder eben seinen eigenen Tod selbstbestimmt gestalten darf und das schließt eben das Recht ein, sich selbst zu töten und dazu auch Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen. Es ist nicht so, dass er ein Recht habe, dass er eine solche Suizidbeihilfe auch bekommt. Es entsteht also auf der anderen Seite keine Pflicht, dass jemand diese Suizidbeihilfe leistet, keine Institution und kein Arzt. Aber gerade eine Institution oder eine gesellschaftliche Gruppierung wie die Kirche, wie die Diakonie, die ja im Kern ihrer Botschaft eigentlich die Überwindung des Todes durch das Leben hat. Wir denken an Ostern, es liegt erst 2, 3 Wochen zurück. Die muss sich natürlich in besonderem Maße fragen, wie sie mit diesem Selbstbestimmungsrecht auf einen eigenen Tod in ihren eigenen Einrichtungen umgeht. Wir haben es im Kontext der Woche für das Leben gerade noch einmal erlebt und dass Georg Betzing und Heinrich Bedford Strom sehr zu Recht betont haben, dass die Kirchen in unserer Gesellschaft für eine umfassende Kultur des Lebens stehen wollen. Und man kann erinnern an die erste große medizinethische Verlautbarung beider Kirchen aus dem Jahr 1989 schon. Die hieß eben, Gott ist ein Freund des Lebens. Und wenn das unsere zentrale Botschaft in all diesen Fragen ist, müssen wir uns eben besonders herausgefordert fühlen, durch ein Urteil, das eben jetzt auch das Recht auf einen Suizid auch unter dem Einbezug der Hilfe Dritter stärkt. Da müssen wir uns eben als Institutionen fragen, wie verhalten wir uns dazu und auch als Einzelpersonen, die mit diesen Menschen Kontakt haben, die einen solchen Wunsch haben.
Sie hatten ganz unterschiedliche Podiumsgäste dabei. Das war Professor Dr. Rainer Anselm, der Professor für systematische Theologie und Ethik ist an der LMU München. Das war die Pfarrerin Dorothea Bergmann, die aus der diakonischen Arbeit kommt und aus der Seelsorge. Es war Professor Dr. Med. Eckhard Frick, der sowohl Arzt ist, aber auch Psychiater, Psychoanalytiker und Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Gesundheit und Spiritual Care. Es war Pfarrerin Caroline Labitzke, die Seelsorgerin ist in einer Klinik für Palliativmedizin und moderiert hat das Ganze Daniel Wagner, Pressesprecher des Diakonischen Werks in Bayern. Ihre Podiumsgäste hatten sozusagen einen guten Eindruck aus der Lebenswelt, aus der aktuellen Praxis. Was haben die denn berichtet? Mit welchen Fragen und Problemen sind sie konfrontiert momentan?
Ich will vielleicht eine Bemerkung voranschicken, die auch in der Podiumsdiskussion selbst vorangestellt wurde und die sozusagen das Vorzeichen klar macht, unter dem diese ganze Debatte gewissermaßen in der Klammer stattfindet. Niemand sieht den assistierten Suizid aus der Runde als eine wirklich gleichberechtigte Alternative zu anderen Dingen. Also Vorrang hat immer die Suizidprävention, immer die palliative Begleitung und Versorgung von Menschen, gerade am Lebensende oder von Menschen mit schweren Erkrankungen. Aber so wird man vielleicht eben auch sagen können, selbst wenn wir die Palliativversorgung, die Suizidprävention massiv aufstocken und ausbauen, wie es immer in der Debatte gesagt wird, um assistierte Suizide oder um Suizidwünsche letztlich zu verhindern. Ich glaube, selbst dann wird es Fälle geben, in denen Menschen mit klarem Verstand und über lange Zeiträume diesen Weg gehen wollen. Und so habe ich dann auch vor allen Dingen eben sozusagen den Theoretiker in der Runde, Rainer Anselm, verstanden. Wir müssen uns eben Gedanken darüber machen, wie wir in letzter Konsequenz diesen Weg dann mitgehen und zumindest in absoluten Ausnahmefällen eben auch ermöglichen. Die Frage ist, wie können wir das begleiten? Und in dem Kontext, finde ich, hat auch Caroline Labitzke nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir da auch keine, ja, vielleicht falsche Scheu haben sollten. Denn sie hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir in anderen Bereichen, wo wir auch Entscheidungen von Menschen aufgrund unserer Grundüberzeugung schwer mittragen können, sie trotzdem begleiten und beraten und nicht im Stich lassen. Man denke zum Beispiel an die Schwangerschaftskonfliktberatung, die Schwangerschaftsabbrüche. Auch da würde man ja sagen, als Kirchen möchten wir nicht, dass Frauen ihre ungeborenen Kinder nicht bekommen, sondern auch da gilt die vorrangige Option für das Leben. Aber wir geben eben, wir setzen eben diese Menschen auch nicht vor die Tür und beraten sie und begleiten sie. Ich fand nochmal sehr wichtig, dass Eckhard Frick in dem Kontext gemahnt hat und auch gewarnt hat, im Blick zu behalten, dass es eben Krankheiten und psychische Zustände gibt, die eben auch aus der Not zu einem Suizidwunsch führen, wo es ganz schwierig ist, noch von Selbstbestimmung, von Autonomie, von davon zu sprechen, was ich gerade sozusagen klaren Verstand genannt habe. Und ich glaube, das war ein Problem, was sich in der Debatte auch deutlich gezeigt hat und was die Gesamtdebatte auch prägt, dass wir letztlich große Schwierigkeiten haben, Selbstbestimmung sauber von Formen der Fremdbestimmung auch durch Krankheiten und andere Dinge sozusagen zu unterscheiden. Was ich sehr gut fand, war, dass Frau Bergmann nochmal den Begriff des Schutzkonzeptes für alle Beteiligten in die Diskussion eingebracht hat. Die Frage ist sozusagen, unter welchem Label wir da diskutieren. Sprechen wir gerade darüber, dass wir in christlichen Einrichtungen jetzt irgendwie den Suizid anbieten müssen, möglich machen müssen oder wie auch immer nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes? Oder können wir nicht vielleicht auch sagen, wie können wir jetzt verantwortlich mit einem guten Schutzkonzept für alle Beteiligten mit der vermutlich nun neuen gesetzlichen Situation umgehen. Und das bezieht sich eben auf alle Beteiligten. Das bezieht sich nicht nur auf die Menschen, die da einen Suizidwunsch äußern, sondern das bezieht sich auch auf die Menschen, die in den Einrichtungen mit diesem Wunsch konfrontiert werden, also Begleiter, Pfleger, Ärztinnen, die Angehörigen nicht zu vergessen. Und es geht, glaube ich, darum, als Institutionen und als Kirche da wirklich auch niemanden allein zu lassen, wenn ein solcher Wunsch in einem Fall auftaucht. Und sehr gut fand ich, was Herr Kopp in seinem Schlusswort gesagt hat, der Regionalbischof in München und Oberbayern. Wir müssen alles für das Leben tun, aber eben Menschen nicht vor die Tür setzen, die dennoch an dem Wunsch nach einem assistierten Suizid festhalten. Und ich glaube, das ist die Grundposition oder die Ausgangslage, in der wir jetzt konkreter nachdenken müssen.
Was auch während der Debatte erwähnt wurde, war der Vorschlag einer erweiterten Kasualpraxis. Vielleicht können Sie das einmal erläutern.
Ja, dieser Begriff der erweiterten Kasualpraxis stammt aus dem FAZ-Artikel vom 11. Januar, den Rainer Anselm, Isolde Kahle und Ulrich Lilje unter dem Titel den professionellen assistierten Suizid ermöglichen veröffentlicht haben. Und er ist in gewisser Weise ein Reizwort geworden in der Debatte. Ich glaube, er ist aber auch zum Teil falsch verstanden worden. Es ist nicht so, dass, so interpretiere ich das und so würde ich das sehen, dass da gesagt werden soll, wir bieten jetzt den assistierten Suizid wie eine Kasualie, wie eine kirchliche Handlung sozusagen an, neben Taufe, Konfirmation, Hochzeit und dann irgendwann der assistierte Suizid. Das ist, glaube ich, damit nicht gemeint, oder es wäre fatal, wenn das so verstanden würde. Eine erweiterte Kasualpraxis bedeutet, dass man in gewissen sehr einschneidenden, man könnte sagen, Schwellensituationen des Lebens, zu denen ein solcher assistierter Suizidwunsch sicherlich gehört, einen Betroffenen, der diesen Wunsch äußert, aber eben auch sein Umfeld, das ist das Erweiterte an der Kasualpraxis, eben seelsorgerlich begleitet, betreut. Man kann auch von einer gestreckten Kasualie sprechen, die wir gerade im Fall zum Beispiel von Beerdigungen häufig in den Kirchen durchführen. Das heißt, wir sprechen auch nach Wochen nochmal mit der Familie, sprechen die Angehörigen nochmal an nach der eigentlichen Beerdigung, schauen nach der Familie und denjenigen, die damit betroffen waren und die da trauern. Und ich glaube, in einem solchen Sinne muss man das auch verstehen, dass man eben sehr umfassend Menschen, die einen solchen Wunsch äußern, möglicherweise sogar bis zu dem Moment, wo sie diesen Wunsch auch in die Tat umsetzen, aber eben auch das Umfeld seelsorgerlich in den Blick nehmen, im Sinne einer gestreckten oder erweiterten Kasualie betreuen und das eben auch weit über einen Moment hinaus, wo ein Mensch möglicherweise tragischerweise auch den Weg in einen assistierten Suizid gegangen ist.
In der Veranstaltung konnten sich ja auch Zuschauerinnen und Zuschauer per Chat an der Debatte beteiligen. Vielleicht können Sie uns da einen kurzen Eindruck geben. Welche Fragen beschäftigten die Menschen hier?
Ja, also das gab eine sehr, sehr rege Beteiligung, muss ich wirklich sagen. Wir hatten während dieser 1,5 Stunden mehr als 60 Wortmeldungen im Chat und man kann das nur sehr grob zusammenfassen. Ich möchte vielleicht mal 3 Punkte herausnehmen. Was sehr viele Menschen beschäftigt hat, war, dass das Bundesverfassungsgericht, Sie haben es ja am Anfang auch nochmal zitiert, gesagt hat, dieses Selbstbestimmungsrecht, einen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, gilt nicht erst am Lebensende oder unter dem Eindruck einer tödlich verlaufenden Krankheit in der terminalen Phase, sondern es gilt schrankenlos gewissermaßen. Es gilt für jeden und jede, weil es ein Grundrecht ist oder zumindest so das Bundesverfassungsgericht sich aus grundgesetzlichen Grundrechten ableiten lässt. Das heißt, auch junge Menschen, die schwer krank sind oder aber Menschen, die zwar schwer krank sind, aber vielleicht nicht tödlich erkrankt sind und wo es noch Therapiemöglichkeiten gäbe nach ärztlicher Einschätzung oder auch Menschen, die überhaupt nicht krank sind und aus anderen Gründen sterben wollen, haben dieses Recht. Und das hat doch sehr viele Menschen beschäftigt, wie man damit umgehen kann. Das Zweite, was ich in den Fragen gemerkt habe, ist, dass der Orientierungsbedarf sehr groß ist bei den Menschen im Umfeld von Fällen, die jetzt schon in unseren Einrichtungen oder eben in den Fürsorgebeziehungen, wie ich das am Anfang genannt habe, auftauchen. Das haben Pfarrerinnen und Pfarrer artikuliert. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn solche Wünsche auf mich zukommen? Das hat ein Hospizbetreuer geschrieben. Wie kann ich da im Kontakt bleiben? Angehörige sind ratlos und überfordert. Und ich glaube, hier ist eine ganz, ganz vornehmliche Aufgabe, gerade auch der Kirche und der kirchlichen Einrichtungen, sozusagen auch hier die Menschen nicht alleine zu lassen und mit Beratung und Information und Begleitung zu versorgen, bevor man überhaupt an den eigentlichen Fall des assistierten Suizids sozusagen denkt. Und das Dritte, das hat damit in gewisser Weise zu tun, war immer wieder der Punkt, dass solche Wünsche bei aller Betonung sozusagen der eigenen Autonomie natürlich immer in sozialen Kontexten eingebunden sind. Und die Frage entsteht dann nicht, wenn es dann die Möglichkeit gibt, wenn das Gesetz nicht erlaubt ist, entsteht dann nicht möglicherweise Druck aus dem Umfeld, sich das Leben zu nehmen, weil man ja für alle nur eine Belastung geworden ist. Und es gab aber auch die Gegenstimme, die gesagt haben, vielleicht ist es auch eine Entlastung für die Menschen, zu wissen, ich habe diesen Ausweg, wenn alle Stricke reißen und ich gehe deshalb nochmal den Weg einer palliativen Betreuung länger und es kommt vielleicht am Ende gar nicht zu einem solchen assistierten Suizid. In dem Kontext ist interessant, dass gerade auch aus der Theologie mit guten Gründen das sozusagen Selbstbestimmungsparadigma des Bundesverfassungsgerichts kritisiert worden ist. Und ich glaube, wir müssen darauf hinweisen, und das stimmt, auch aus der medizinischen Debatte, dass Autonomie auch immer relational ist. Das heißt, man könnte auch sagen, Freiheit muss eigentlich ermöglicht werden. Und das hat von theologischer Seite am eindrücklichsten eigentlich Wolfgang Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende, in seinem Konzept kommunikativer Freiheit ausgedrückt, der halt sagt, klar, es ist so, dass meine Freiheit immer auch an der Freiheit eines anderen eine Grenze haben kann. Aber eigentlich ist die Freiheit des anderen Ermöglichungsgrund meiner eigenen Freiheit und ich selbst muss die Freiheit des anderen auch ermöglichen. Also meine Freiheit resultiert aus meinen Beziehungen. Und in diesem ganzen Kontext müssen wir, glaube ich, den assistierten Suizid auch nochmal diskutieren. Und da darf man eben die soziale Eingebundenheit letztlich auch von Menschen und damit auch ihrer Selbstbestimmung nicht außer Acht lassen, was immer das dann in der Praxis heißt. Ich habe gerade schon genannt, die Gefahr, dass da Druck ausgeübt wird, gegen die man sicherlich Menschen auch schützen muss. Aber es schilderte auch ein Diskussionsteilnehmer den Fall, der sagte, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn jemand sehr klar und sehr reflektiert den Wunsch äußert, weil er seinen Angehörigen nicht zur Last fallen wolle er den Weg in den assistierten Suizid gehen, wo man also nicht das Gefühl hat, das ist Druck von außen, sondern das ist tatsächlich sozusagen eine eigene Entscheidung. Können wir dann wirklich sagen, das ist nicht selbstbestimmt, weil er sterben möchte, mit Rücksicht auf andere? Oder kann man sich nicht auch hier sozusagen selbst mit Rücksicht auf andere zu diesem Entschluss bringen. Das ist also sozusagen, Sie merken, ich sage das sehr, sehr vorsichtig und sehr stotternd, also weil man an der Stelle sozusagen wirklich nochmal über Selbstbestimmung, über Freiheit ganz grundsätzlich nachdenken muss und das auch wirklich schwierige Fragen sind, schwierige Abwägungsfragen, die eben nicht so leicht zu beantworten sind.
Wie neutral können kirchliche Vertreterinnen und Vertreter hier eigentlich sein? Ich meine, die haben sich ja dem Schutz des Lebens verschrieben. Das steht dem assistierten Suizid gegenüber. Da bleibt die Frage, wie neutral können sie sein?
Ja, das hat ja Rainer Anselm in der Debatte auch sehr deutlich gemacht, dass er diese Formulierung anders als zu Beginn der Debatte vielleicht auch nicht mehr so benutzen würde und da auch nicht nur missverstanden wurde, sondern eben auch selbst einen missverständlichen Begriff benutzt hat. Es geht nicht um Neutralität. Das habe ich, glaube ich, eben auch schon deutlich gemacht. Mhm. Der assistierte Suizid kann keine gleichberechtigte Option neben palliativer Versorgung oder sowas werden, dass wir halt in Situationen hineinkommen, in denen wir mit Menschen sprechen und fragen, wie geht es jetzt weiter? Wollen Sie Ausgang A oder Ausgang B? Wollen Sie in die Palliativversorgung oder wollen Sie lieber gleich den assistierten Suizid? Das war nicht gemeint, aber was vielleicht ein besserer Begriff wäre, wäre zu sagen, man muss sozusagen ergebnisoffen diskutieren. Wir sind selber als kirchliche Einrichtungen und als kirchliche Seelsorgende und Begleiter nicht neutral. Wir haben einen klaren Vorrang für das Leben, aber wir müssen eben in letzter Instanz akzeptieren, wenn Menschen sagen, ich gehe einen anderen Weg, als ihr ihn mir sozusagen nahelegt. Und in diesem Moment können wir dann eben nicht die Begleitung und die Betreuung und die Beziehung sozusagen abbrechen und sagen, okay, wenn du dich so entscheidest, dann passt das nicht zu unserer Einrichtung, dann nimm jetzt bitte deine Sachen und geh. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir da gehen können. Und vielleicht ist da der Neutralitätsbegriff auch irreführend.
In dem viel zitierten FAZ-Artikel fordert Rainer Anselm gemeinsam mit Isolde Kahle und Ulrich Lilie im Grunde ja ein geregeltes Verfahren, das heißt ein Prozedere der kirchlichen Einrichtungen zum Umgang mit dem Karlsruher Urteil. Das war auch Thema während der Debatte und gegen eine solche Vereindeutigung sprachen sich in der Debatte zum Beispiel Professor Dr. Eckhard Frick aus, aber auch die Pfarrerin Caroline Labitzke. Kann man sagen, das ist einer der Grundkonflikte, die die Kirche momentan zu diesem Thema austrägt. Grauzone aushalten versus Vereindeutigung. Was steckt da dahinter?
Ja, vielleicht ein Satz zu dem geregelten Verfahren noch, weil in diesem zitierten Artikel auch das Wort des Angebots vorkam. Das ist natürlich auch in keinster Weise gemeint, dass wir zukünftig im Foyer unserer Einrichtung einen Aufsteller mit Flyern haben und da wird dann die Ergotherapie angeboten und das Seniorenbingo und daneben liegt der Flyer und wenn Sie sich für einen assistierten Suizid entscheiden, sprechen Sie uns hier an. Das ist natürlich in keinster Weise gemeint und darf nicht die Normalität in den Einrichtungen werden. Was das Thema der Vereindeutigung und der Grauzone angeht, da muss man zunächst einmal festhalten, dass der alte, jetzt gekippte Paragraph 217 des Strafgesetzbuches tatsächlich eine problematische Grauzone geschaffen hat, weil er nämlich von einer geschäftsmäßigen Sterbehilfe ausgegangen ist, die er verboten hat. Und in diesem Begriff des Geschäftsmäßigen steckt jetzt nicht drin, dass man damit Geld verdient oder sozusagen Geschäfte macht mit dem Tod, sondern das steckt schlicht juristisch drin. Ich bin kein Jurist, aber so habe ich mir das sagen lassen, dass eine Tat auf Wiederholung sozusagen angelegt ist. Also Ärzte hätten nach dieser Regelung das Problem gehabt, das war die Grauzone, dass sie möglicherweise aus ihrer beruflichen Tätigkeit heraus in einem sehr begründeten Einzelfall gesagt hätten, okay, ich bin in diesem Einzelfall bereit, assistierten Suizid zu leisten, also eine Hilfe zur Selbsttötung zu leisten. Aber sie hätten sich gleich dem Vorwurf ausgesetzt gesehen, dass wenn sie das einmal tun, dass sie das in einem ganz vergleichbaren Fall zukünftig gleich wieder tun würden. Und damit wäre schon der Einzelfall auf Wiederholung angelegt gewesen und wäre möglicherweise unter Paragraph 217 gefallen. Was es jetzt braucht, ist eine eindeutig klare rechtliche Regelung, wie auch immer die aussehen wird. Der Bundestag hat da ja darüber diskutiert oder diskutiert darüber. Und gleichzeitig, und glaube ich, hier kommt dann sozusagen das Moment der Grauzone wieder ins Spiel, ist auch klar, dass eine solche klare rechtliche Regelung nicht jeden Einzelfall wird abbilden können, weil die Fälle dann eben doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es geht darum, dass Regelungen jetzt Freiräume abstecken, in denen die Beteiligten dann verantwortlich im Einzelfall agieren können und aber auch Rechtssicherheit gewinnen. Und das, würde ich sagen, kann man jetzt sozusagen runterskalieren, auch auf die kirchlichen Einrichtungen und die diakonischen Angebote. Auch hier muss gelten, dass auf einer Basis einer zukünftigen gesetzlichen Regelung, von der wir ja noch gar nicht wissen, wie sie aussehen wird, auch in den Einrichtungen eine klare Linie herrscht, verfolgt wird, in der dann die Beteiligten eben agieren können und sozusagen auch Sicherheit haben, was ihre Aktionsspielräume angeht. Also man kann das sozusagen noch mal ein bisschen ethischer oder theoretischer sagen. Wir brauchen klare Regelungen, aber wir brauchen eben auch die Verantwortung der Einzelnen und dann aber auch die Unterstützung und Befähigung zu dieser Verantwortung. Was nämlich auch nicht passieren darf, ist, dass wir jetzt zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte schlichtweg alleine lassen mit dieser Entscheidung, ob sie entsprechende Medikamente verschreiben oder nicht und da sozusagen uns aus der Verantwortung herausstehlen und sagen, muss halt jetzt jeder selber wissen. Wichtig ist, glaube ich, die Orientierung an dem, was wir ethisch das gute Leben nennen würden. Und darin ist beides wichtig, nämlich das Leben an sich. Darüber haben wir schon gesprochen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass das, was auch der Landesbischof nochmal jetzt gesagt hat, nämlich, dass wir eine umfassende Kultur des Lebens in unserer Gesellschaft haben und etablieren und als Gesellschaft darauf achten. Und gleichzeitig ist aber das andere Element auch wichtig. Es muss gutes Leben sein. Und was gutes Leben ist, das kann eine Gesellschaft letztlich nicht festlegen und darf sie nicht für andere entscheiden, sondern das kann am Ende nur der Einzelne beurteilen, der dieses Leben lebt. Und da muss er auch sozusagen das Recht haben, zu sagen, das ist für mich jetzt kein gutes, kein lebenswertes Leben mehr. Und auch wenn wir das anders sehen von außen, müssen wir letztlich an dieser letzten Schranke Halt machen und sagen, gut, wenn das deine Einschätzung ist, dann gehen wir die Wege, wie auch immer sie dann aussehen werden, mit dir zu Ende.
Herr Dr. Meyer, Magister, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch sehr für die Einladung in diesen Podcast.
Im zweiten Teil unseres Podcasts geht es heute um das Miteinander der Religion, den interreligiösen Diskurs. Darüber spreche ich mit Udo Hahn. Er ist Pfarrer, Journalist und Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing. Herzlich willkommen, Herr Hahn.
Hallo, Frau Grass.
Diesen Monat, am 6. April, ist der Theologe Hans Küng verstorben. Wir haben ja im Laufe des Monats viel über das Wirken dieses sehr beeindruckenden Mannes gelesen und auch gehört. Ein Teil seines geistigen Erbes lebt in der Stiftung Weltethos weiter, die Hans Küng mitbegründet hat und die auf seinem Entwurf der Erklärung zum Weltethos beruht. 1995 hat Küng auch in Tutzing gesprochen. Er war mehrere Male da. 1995 war es auf einer Tagung mit dem Titel Weltethos und Weltpolitik. Herr Hahn, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Weltethos? Was war Küngs Intention?
In Ethos steckt der Begriff Ethik. Also es geht um ein ethisches Bewusstsein, es geht um eine Grundhaltung, Gesamthaltung des Menschen, die an Werten sich ausrichtet. Und wenn man von Weltethos spricht, dann rückt man das Ganze in einen weltweiten Zusammenhang. Also das ist nicht eine Sache, die in Deutschland oder in den USA gilt oder in Indien oder in Südafrika, sondern in weltweitem Zusammenhang. Hans Küng hat in seinem Weltethos verschiedene Kernelemente beschrieben. Einmal das Prinzip Menschlichkeit. Als zweites die goldene Regel, idealerweise auch auf Gegenseitigkeit. Die goldene Regel kennen viele als ein Zitat Jesu aus der Bergpredigt. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das gibt es übrigens auch bei Konfuzius. Also da merkt man schon, es gibt offensichtlich etwas, was im weltweiten Kontext schon angekommen ist, worauf man zurückgreifen kann. Küng war noch wichtig, die Verpflichtung auf Gewaltlosigkeit, auf Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit hinzuweisen. Und in den letzten Jahren ist es noch ergänzt worden um Stichworte wie ökologische Verantwortung, Gleichberechtigung, Partnerschaft. Es gibt drei Grundüberzeugungen, die Hans Küng formuliert hat, wie ich finde, unübertroffen knapp und so eingängig, dass sie sich jeder im Prinzip und jede zu eigen machen kann. Ich nenne die mal. Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Und kein Dialog zwischen den Religionen ohne Grundlagenforschung in den Religionen. Das ist kurz gefasst das Profil seines Projekts Weltethos seiner Stiftung.
Warum braucht es Institutionen wie zum Beispiel diese Stiftung Weltethos? Reicht nicht eigentlich das Besinnen auf die Menschenrechte? Jeder Mensch hat unabhängig von seiner Religion und von seiner Kultur die gleichen Rechte und auch den gleichen Schutz. Also warum dann braucht es diese Institutionen?
Es wäre schön, wenn dieses Bewusstsein, was Sie gerade skizziert haben, in jedem Menschen automatisch vorhanden wäre und er und sie es in jeder Situation so im Alltag auch lebte. Aber ich nenne mal drei andere Stichworte, die uns schon auf die Spur bringen, warum es etwas braucht, was organisiert ist, nämlich Lernen, Bildung, Erziehung. Also wir müssen uns immer vergegenwärtigen, was wir wollen, was sinnvoll ist, was ethisch wünschenswert ist. Eben ganz im Sinne der goldenen Regel. Wir brauchen da etwas Strukturiertes. Und Ihre Frage konzentrierte sich ja darauf, warum braucht es Institutionen wie etwa die Stiftung Weltethos? Da wären ja auch noch viele andere zu nennen. Institutionen ermöglichen strukturierte Begegnungen. Also wenn man am Ende einen Konsens festhalten will oder vielleicht auch einen Dissens oder wenn man herausarbeiten will, was gilt und man sich gemeinsam auf etwas verständigen und verabreden möchte, was dann eben auch für andere zum Maßstab werden kann, weil sie wissen, ach, die haben das auch schon verabredet. Dazu braucht es kurz gefasst den institutionellen Rahmen.
Dieser Gedanke des Miteinanders der Religion und auch des interreligiösen Diskurses, das ist ein Thema in Ihrer Arbeit, das immer wieder auftaucht. Sie haben zum Beispiel zum Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing 2020 die Generalsekretärin von Religions for Peace eingeladen, Asa Karam. Sie sprach da als Ehrengast. Und vor kurzem ist außerdem das Bayerische Forschungszentrum für interreligiöse Diskurse, kurz BAFIT, an der Universität Erlangen-Nürnberg an den Start gegangen. Hier sind Sie Mitglied im Kuratorium. Was denken Sie, ist wichtiger? Das Thematisieren und Diskutieren der Unterschiede zwischen den Religionen oder ist es der Fokus auf die Gemeinsamkeiten?
Frau Krass, es braucht beides. Wir tun gut daran, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, weil Gemeinsamkeiten geben Menschen dort, wo sie einander fremd sind oder sich oder nicht wissen, wie sie einander angemessen auf Augenhöhe begegnen sollen, ist es immer gut, auf Gemeinsamkeiten sich beziehen zu können. Gemeinsamkeiten helfen dann eben auch, mit Unterschieden umzugehen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir nicht so tun, als gäbe es nur Gemeinsamkeiten, denn sonst hätten wir ja eine, wie auch immer, geartete Form von Einheit. Die gibt es ja nicht, sondern wir stellen im Alltag fest, dass es Unterschiede zwischen den Religionen gibt. Diese Unterschiede können etwas bedrohlich sein, wenn man sie nicht einordnen kann. Sie können auch erstmal einen Unterschied markieren und sagen, gut, der andere ist halt so, ich bin so. Wichtig ist, dass man diese Unterschiede nicht unterdrückt, also nicht so tut, als gäbe es sie nicht, sondern eher Plattformen schafft, wie Religions for Peace oder auch das BAFIT in Erlangen, dass man sie diskutieren kann. Denn es ist ja letztlich wirklich eine Frage, wie man mit Trennendem, mit Unterschieden umgeht. Und verhindern sie Dialog? Das hoffentlich nicht. Und vielleicht kann man sich auch über Trennendes mal so verständigen, dass es keine trennende Wirkung mehr hat.
Unsere Gesellschaft wird zumindest in der westlichen Welt immer säkularer. Wie wichtig ist hier überhaupt der Dialog der Religion? Und vielleicht können Sie auch einfach nochmal sagen, Dialog, was heißt das eigentlich? Und wie kann es überhaupt dazu kommen, dass man in einen Dialog tritt?
Also der Dialog der Religionen ist unverzichtbar. Bei Ihrer Beschreibung, also in welcher Gesellschaft leben wir, haben Sie, wie ich finde, zu Recht einschränkend gesagt. Das ist sozusagen die Perspektive der westlichen Welt. Und das halte ich für zwingend, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass dies eine Perspektive der westlichen Welt ist. Denn in anderen Teilen der Welt erleben wir genau das Gegenteil. Es gibt Schätzungen, wonach bis zu 85% der Weltbevölkerung religiös sind, einer Religion angehören. Und das ist seit Jahren ein sehr stabiler Wert. Und es gibt durchaus die Prognose, dass dieser Wert eher noch steigen wird. Das heißt, wenn wir von Säkularität sprechen, also im Sinne von Religion hat keine Bedeutung mehr, was soll das mit dem Glauben, egal was das für einer ist, ob er christlich, muslimisch oder buddhistisch ist, das ist eine Perspektive, die in der Weltbevölkerung eine absolute Minderheit darstellt. Vor etwa 20 Jahren gab es dieses schreckliche Attentat in den USA, 9/11, der 11. September, wo ja die Attentäter mit Rückgriff, mit Legitimation, also sie haben sich selbst so beschrieben, dass sie sagen, unser Glaube als Muslime verlangt, dass wir diese Tat ausüben. Das hat ja für einen Schock weltweit gesorgt, auch dahingehend zu fragen, also was ist das denn für eine Religion, die es möglich macht, andere Menschen einfach umzubringen. Viele haben damals in der Analyse des Islam, oder man müsste jetzt sagen des Islamismus, also das ist ja auch eine Minderheit im Islam, für die diese Strömung der Attentäter steht. Viele haben damals von einer Rückkehr der Religion gesprochen. Ich würde sagen, Religion war nie verschwunden. Aber was durch dieses Attentat dann doch entstanden ist, ist eine neue Aufmerksamkeit für Religion. Und dafür müssen wir sozusagen uns Räume erarbeiten, in denen Gemeinsamkeiten bestätigt, identifiziert und bestätigt und Unterschiede diskutiert und auch mit Streit darüber bearbeitet werden können. Dass Religion ein wichtiger Faktor ist, Das hat übrigens auch in der Entwicklungszusammenarbeit Einzug gehalten. Der erste, Gerhard Müller, ist der erste Bundesminister für Entwicklungszusammenarbeit, der zunächst eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, nämlich dem Thema Religion in der Entwicklungszusammenarbeit nachzugehen, weil er die Entdeckung machte, also Religion spielt praktisch in allen Lebensvollzügen im weltweiten Maßstab eine Rolle. Also kann man diesen Faktor nicht ausklammern. Und immer wenn man ihn ausklammert, gibt es Ergebnisse, die eher wenig bringen, vielleicht sogar das Gegenteil auslösen. Und das, finde ich, ist nicht hoch genug anzurechnen, dass hier ein gewachsenes Bewusstsein ist dafür, dass Religion ein Faktor ist. Aber eben vor dem Hintergrund, und da sind wir jetzt, Frage Dialog, eher in der westlichen Perspektive, die heißt ja Religionsfreiheit. Also ich bin frei, Religion auszuüben, aber ich bin auch frei, keine Religion auszuüben. Und dieser Freiheitsgedanke, dass Menschen ihre Menschenwürde behalten und ihre Rechte auch dann, wenn sie sagen, ich bin bewusst nicht religiös, das wiederum ist im weltweiten Maßstab, hat sich noch nicht durchgesetzt.
Jetzt möchte ich doch nochmal nachfragen, wie kann es überhaupt zu einem Dialog kommen, wenn Menschen mit verschiedenen Religionen aufeinandertreffen und natürlich ihre Grundhaltung haben und ihren Glauben haben? Auf welcher Ebene können beide sich begegnen? Auf welcher Ebene können sie in einen Austausch kommen?
Die erste Begegnung ist die im Alltag der Menschen. Ich gehe einkaufen und erlebe im Alltagsbild Menschen aus unterschiedlichen Kontexten und merke, wie auch ihre Religion ihr Äußeres prägt. Ich sehe, an einem Ort gibt es nicht nur eine Kirche, es gibt eine Moschee, es gibt einen buddhistischen Tempel. Viele kennen von ihren Reisen in andere Länder Situationen, in denen sie ganz automatisch auf Menschen treffen, die offensichtlich nicht die religiöse Prägung teilen, die sie selber haben. Und mit diesen Menschen in einen Austausch zu treten, ob beim Einkaufen, beim Essen, das findet im Alltag statt. Und die Frage ist, wie reflektiert man das, ob man sich dann hinterher ein Buch kauft oder ob man sich nochmal anderweitig schlau macht. Aber wir merken, wir spüren Unterschiede im Alltag. Das andere ist die Begegnung, wenn man hier jetzt von einer Begegnung von unten oder einer Begegnung unten an der Basis. Dann gibt es auch eine Begegnung oben, die heißt, es gibt Vertreter und Vertreterinnen von Religionen, das erste Parlament der Weltreligionen, so hieß es damals, tagte übrigens 1893 in Chicago in den USA. Also das Bemühen, einen institutionalisierten Dialog herbeizuführen, also die Sprecher, die autorisierten Vertreter von Religionen zusammenzuholen zu einer Begegnung. Und Begegnung heißt ja immer, wenn ich den anderen kenne, dann fällt es mir natürlich viel leichter, Dinge einzuordnen, als wenn ich den anderen nicht kenne. Und Dialog braucht Begegnung eben auf allen Ebenen, auf der institutionellen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene, für die zum Beispiel das BAFIT steht. Und es braucht den Dialog an der Basis, wo viele Kirchengemeinden, muslimische Gemeinden eine Nachbarschaft entdeckt haben, mit dem Ziel, einander zu begegnen, sich wechselseitig besser kennenzulernen.
Wir haben jetzt über Religion weltumfassend sozusagen gesprochen, aber wenn wir jetzt mal das Christentum anschauen, das Beispiel Ökumene, das ist ja sowas, einfach dasselbe Thema in klein, würde ich jetzt mal sagen. Was würden Sie sagen, wie weit ist dieser Diskurs, ist dieser Dialog, also die Ökumene, das Zusammenspiel, die Zusammenarbeit, die Gemeinschaft zwischen Katholiken und Protestanten in Deutschland gekommen?
Zunächst einmal möchte ich auf den Begriff Ökumene kurz eingehen, denn Ökumene heißt die ganze bewohnte Erde. Das ist schon ein wichtiger, guter Ansatz, sich nämlich klarzumachen, dass wir alle als Menschen sowieso, aber auch wenn es um den Glauben geht, immer in einem weltweiten Zusammenhang stehen. Also die Fragen, die uns beschäftigen, hören an den Grenzen eines Landes nicht auf. Und wahrzunehmen, dass es Christentum in unterschiedlichen Ausprägungen in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, in Europa gibt, Das ist ganz wichtig und dass dieser Prozess auch eine Plattform, eine Moderation braucht, ist klar. Sie haben jetzt den evangelisch-katholischen Dialog angesprochen. Wir müssen ja feststellen, dass es innerhalb des Christentums eine große Bandbreite gibt an Konfessionen. Dazu gehören die Anglikaner, die orthodoxen Kirchen, dazu gehören sogenannte Freikirchen, wie sie in den USA große Kirchen sind, Methodisten, Mennoniten, Baptisten. Und es gibt auch Kirchen, die sich keiner Denomination irgendwie zuordnen lassen. Und es sei noch in Klammer hinzugefügt, eine solche Vielfalt gibt es übrigens auch in den anderen Religionen. Also wenn man von dem Islam oder dem Judentum spricht, da muss man da auch immer genauer hinschauen und stellt dann fest, da gibt es eine so große Bandbreite, die einen irritieren, aber vielleicht auch erstaunen kann und zeigt, was alles möglich ist. Die Geschichte des Christentums ist eine Geschichte der Trennung und die hat viele Blutspuren über die Jahrhunderte in Europa und in vielen Teilen der Welt hinterlassen, weil sie mit Konflikt, mit Krieg und Macht und Auseinandersetzung einherging und sogar nicht zu dem passt, was wir vorhin über das Weltethos-Projekt von Hans Küng besprochen haben. Also wenn ich doch eine Glaubensgrundlage wie die Bibel habe, in der und auf die Bergpredigt schaue, wie konnte es dazu kommen? Umso wichtiger ist, dass wir heute eine ökumenische Zusammenarbeit haben, die übrigens auch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist und von Laien ausging. Genauer müsste ich formulieren, von Nicht-Ordinierten, also von Menschen, die weder Theologie studiert haben, noch irgendwie Bischöfe waren, sondern Menschen an der Basis. Und zu dieser Basisbewegung hat sich dann eine Bewegung von oben komplementär entwickelt, in der auch die Kirchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammengekommen sind und versucht haben, zueinander zu finden, Gemeinsamkeiten zu erarbeiten, aber auch die Unterschiede zu beschreiben und bei den Unterschieden zu überlegen, wie sie damit umgehen. Es hat sich in der Ökumene so ein Modell entwickelt, das heißt versöhnte Verschiedenheit. Es ist eine Art Kompass, der versucht, beides zusammenzubringen. Also das Gemeinsame und das Trennende. Und unter dem Begriff der versöhnten Verschiedenheit zu verstehen, dass Trennendes nicht dauerhaft trennen muss, jedenfalls nicht in feindliche Affekte umschlagen muss. Kurz gefasst läuft der ökumenische Dialog doch weithin unter der Überschrift, es verbindet uns mehr als uns trennt. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht oder die andere Botschaft, die sich darin verbindet, bedeutet, es gibt Unterschiede, die man unterschiedlich gewichten kann. Unterschiede in der Lehre, also im Selbstverständnis, was ist Kirche, was bedeutet das Amt des Priesters, bis hin zur Frage, wie das Abendmahl zu verstehen ist. Und es gibt Fragen in der Frömmigkeitspraxis, ob ich zum Beten knie oder mich bekreuzigen muss. Und da kann man vielleicht etwas entspannter drüber nachdenken und sagen, es gibt Dinge, da können auch die Konfessionen voneinander lernen. Das vielleicht nur so in aller Kürze eine Tour d'Horizon, die markiert, was da gewachsen ist, aber eben auch zeigt, wie lang der Weg noch ist.
An dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch mit Ihnen.
Sehr gerne, Frau Grass.
Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich danke Ihnen fürs Zuhören bei dieser etwas längeren Folge als gewohnt. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.